Aktiv Radio Interview.
Und herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Es hat Bing gemacht. Und die, die uns regelmässig zuhören, wissen, wenn es Bing macht, dann gilt es ernst. Dann habe ich jemanden ganz spannend vis-à-vis von mir. Und heute darf ich jemanden begrüßen, den man vielleicht nicht nur von der Stimme her kennt, sondern eben halt auch vom Gesicht her kennt, weil er sehr oft vor einer Kamera steht. Er arbeitet beim SRF, er ist für politische Sendungen zuständig, er ist für ein Korrespondentennetzwerk zuständig. Er macht das seit 4 oder 25 Jahren. Also er ist schon einer von denen, wo man fast sagen kann, er ist in Stein gehauen dort in Zürich beim Schweizer Fernsehen. Aber ich kann euch eins versprechen, er ist noch jung und frisch und knackig und es wird spannend werden. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich den Mario Grossniklaus hier bei mir am Mikrofon.
Ciao Dani, merci vielmals für die Einführung. Das ist ja Wahnsinn, was du mir da schon alles an schönen Sachen entgegenbringst. Ja,
eigentlich könnten wir schon hören, es wissen alle schon alles. Mario, du bist jetzt beim Schweizer Fernsehen seit fast einem Vierteljahrhundert. Und ich habe natürlich gelesen über dich. Und dann hast du gesagt, eigentlich habe ich schon als kleiner Bub irgendwie in den Journalismus reinwählen. Und du hast dann schon eine gewisse Affinität gehabt zu Spruch und auch zum Fernsehen. Das kann man natürlich nicht machen, als kleiner Giel geht ja nicht. Also fängt man mal an zu schreiben. Deine erste Berührung mit dem Journalismus war das Schreiben. Jetzt, wie hat der Weg stattgefunden? Weißt du, es gibt ja noch viele, die daran denken, jetzt könnte ich doch mal. Du hast jetzt eben zum Beispiel für den Berner Oberländer oder für den Vorgänger oder so geschrieben.
Oberländisches Volksblatt hat es dann noch geheißen. Das gibt es natürlich schon ewig nicht mehr.
Das klingt ein bisschen speziell, Volksblatt. Oder? Genau. Aber irgendwann muss man ja den Mut zusammennehmen und dort anklopfen und sagen, so, ich bin Mario Grossniklaus, ich bin zwar erst 15 oder so, aber ich bin so gut wie ein 30-Jähriger, schreiben kann ich auch. Woher kann ich, was kann ich machen? Wo war der Moment vom Wunsch, dass du Journalist werden könntest, wo du denn das wirklich machen konntest?
Es hat wahnsinnig früh angefangen. Also ich habe meiner Mutter zum Beispiel schon mit 10 gesagt, weißt du was, ich würde eigentlich gerne mal dort arbeiten, wo ich die Ansagerinnen und Ansager gesehen habe im Fernsehen. Die hat es ja dann noch gerne, aber am Abend um 8. Und das hat sich natürlich mit den Jahren oder Jahrzehnten, muss ich sagen, komplett verändert. Ich habe dann in diesem Alter noch nicht über Journalismus nachgedacht, sondern einfach die Faszination fürs Radio und fürs Fernsehen. Und dann habe ich tatsächlich in meinem Zimmer eine Radiostation aufgebaut. Also ich habe mir auch ein Mischpult gekauft, ein kleines. Ich habe Kassettenrekorder gehabt, Minidisc hat man plötzlich auch noch gehabt und natürlich CDs. Gut, und dann habe ich für mich ein bisschen geradiölt. Anders kann man ja dem nicht sagen. Und irgendwann
ist aber es ist noch nicht irgendwann hergesendet worden. Das Ganze ist auf ein Bändchen aufgenommen worden.
Ja, die gibt es noch, aber die würde ich dir nie zur Verfügung stellen. Das kann man nicht, das kann man niemandem zumuten. Nein, aber der Drang, der ist da gewesen. Und dann hat eigentlich die ganze Geschichte angefangen mit Radio- und Fernsehstudios. Also ich habe angerufen oder geschrieben und bin in der ganzen Schweiz herumgereist, bis auf Lugano, bis auf Genf haben wir das angeschaut und habe gemerkt, hey, da ist wirklich etwas da, was ich verfolgen will. Und nachher mit 17, da war ich im Welschen, habe ich von dem Radiokanal 3 zu Biel erfahren und gefunden, hey, ich schreibe denen mal. Und
aber jetzt bist du schon gumpet. Meine Frage ist ja gesehen, du hast ja zuerst mal in die Tasten gehauen, oder?
Ja, ja.
Und bei der Zeitung, oder? Bist du dort hergegangen, hast geläutet beim Verlag oder beim
ja, Redaktion? Genau. Ja, genau. Also ich war dann noch so frech, dass ich irgendwie gefunden habe, jetzt läute ich dem Chefredakteur mal an.
Und der hat das Telefon abgenommen tatsächlich?
Der hat das Telefon abgenommen und ich habe mehr so für ein Gespräch gefragt, könnte ich nicht mal kommen, es interessiert mich, würde mich wundern, wie der arbeitet. Und der hat mich dort empfangen. Und ich bin zu diesem Büro aus und Lokalkorrespondent für den Beatenberg gewesen.
Aber hast du dir irgendeinen Trick ausgedacht, oder?
Gar nichts. Ich hatte keinen Trick gehabt in diesem Alter, sondern einfach den Wunsch, dort zu arbeiten.
Und du hast mir auch nicht irgendeinen Artikel hergelegt, den du jetzt geschrieben hast? Über Interlaken.
Die hat es ja noch gar nicht gegeben. Du musst dir vorstellen, ich war 15 oder 16, als ich dort her bin. Und die haben einfach das Vertrauen in mich. Gut, ganz ehrlich, oder, das war ja nicht hochpolitisch. Ich habe über den 1. August-Umzug auf dem Beatenberg berichtet in meinem ersten Artikel. Da hat man einen Drachen gezeigt. Der gehört zum Beatenberg. Also das ist harmlos gewesen in dem Sinn. Also ich habe mich abgebildet. Aber es war natürlich für mich eine riesengroße Chance gewesen, um in diesen Journalismus reinzukommen, um mal zu spüren, wie das tut. Und ich habe schon relativ schnell gemerkt, eigentlich würde mich die elektronischen Medien mehr faszinieren.
Darf ich gleich noch mal fragen, würdest du das heute jemandem wieder eigentlich roten, wenn ein 15-, 16-Jähriger eigentlich sagt, ich würde noch gerne mal in Journalismus einsteigen, dass er einfach die Frechheit soll haben und läuten?
Unbedingt. Also junge Leute fragen mich ja heutzutage, oder? Wie habt ihr das gemacht? Und dann sage ich, ja, eben genau so, ich bin läuten, ich habe mein Interesse angemeldet und mache das auch. Also gehen fragen, gehen Leute lernen kennen und das tut die Türen auf.
Wie verhaltest du dich heute selber? Wenn jetzt ein 15-, 16-Jähriger sagt, grüezi Herr Rosniklaus, ich würde gerne eigentlich auch mal die Arena moderieren, so in 2 Jahren oder so. Was muss ich machen? Kann ich schnell vorbeikommen?
Ich habe schon so Anfragen gehabt und selbstverständlich. Ich finde, unser Nachwuchs ist unglaublich wichtig, oder? Dass man den Jungen auch zeigt, wie wir funktionieren, was ein Medium ist. Weil viele in diesem Alter haben ja komplett falsche Vorstellungen von dem, was Journalismus ist. Oder man macht sich etwas vor, denkt vielleicht, ja, ich möchte ein bisschen berühmt werden. Und das ist es ja nicht, oder? Und darum finde ich schon, ist enorm wichtig, dass die jungen Leute sehen, was wir machen, nicht nur bei SRF, sondern ganz generell in der Schweizer Medienbranche, was es heisst, ein Journalist zu sein. Weil, und das ist halt schon so. Wenn man Journalist wird, heisst das nicht, man kann jeden Abend um 5 Uhr heim, sondern dann muss man vielleicht auch mal am Abend arbeiten, über das Wochenende arbeiten. Es ist nicht immer einfach, sich zu organisieren. Es sind stressige Tage, vor allem jetzt bei uns, auch wenn es gegen die Sendung zugeht. Und das ist natürlich etwas, wo man will machen. Ich sage immer eine Leidenschaft. Da steckt ja das Wort Leiden drin. Also ganz ohne Leiden geht das nicht. Aber weil es eine Leidenschaft ist, wo man eben so wahnsinnig gerne drin arbeitet, hat es auch etwas Tolles. Und ich glaube, das müssen die Leute wirklich vor Ort erleben. Das kann man nicht theoretisch beibringen.
Also du hast jetzt mal in die Tasten gehauen. Du bist jetzt plötzlich für den späteren Berner Oberländer aktiv gewesen und hast nachher gefunden, eigentlich würde es mir noch gefallen, wenn ich auch meine Sprache könnte brauchen. Und dann ist das Radio gekommen.
Genau, zuerst ist Radio Berner Oberland gekommen, Radio BO, wo ich die ersten Nachrichten machen konnte. Ich bin dann aber in die Welt in dieser Zeit und habe sehr schnell gemerkt, das geht gar nicht. Einfach weil ich die Zeit weg bin vom Berner Oberland und habe nachher Radiokanal 3 entdeckt. Und dort habe ich wieder der Chefredaktorin geschrieben oder angerufen, ich weiß es nicht mehr so genau. Die haben mich eingeladen und 3 Wochen später habe ich meine erste Sendung moderiert. Das ist Unterhaltungssendung war am Samstagabend, wo man mit den Leuten telefoniert hat, Spiele gemacht und. Also ist es ja eigentlich heute noch, oder? Wie man einen 17-Jährigen oder wie man das Vertrauen kann haben in einen 17-Jährigen und sagt, hey, mach du Musik, mach du deine Moderationen und dann gehst du einfach 3 Stunden auf Sendung. Und das Vertrauen, das vergesse ich nie mehr und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, auch für mich, um eben jungen Menschen weiterzugeben. Man muss Vertrauen haben und die Leute einfach mal machen.
Kanal 3, einer der wenigen unabhängigen Radio, die es heute noch gibt, Gott sei Dank. Oder? Fast alle Radios sind ja konzentriert worden unter dem Dach von der CH Media und vielleicht noch ein paar unter den anderen grossen Verlägen. Du hast eigentlich das Regionalradio erlebt, was echt noch ein Regionalradio war. Hast du heute noch den Einblick so ein bisschen in die sogenannten Regionalradio, wie sich die verändert haben, gegen das, als du 17 warst, gegen heute?
Also ich höre relativ viel noch Regionalradio, wenn ich zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bin. Via DAB kann man ja das wunderbar machen heutzutage. Ich will nicht immer das Gleiche hören. Ich will vor allem auch nicht immer nur unsere eigenen Produkte hören, aus dem Haus SRF. Das ist mir wichtig. Und dort merkt man natürlich schon, wie sich die Sachen verändern. Also die Sachen tönen immer ähnlicher. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt Informationen, sondern einfach das Programm mit Musik. Und gleich schaffen es viele Lokalradios, noch eigenständig daherzukommen. Und ich glaube, das ist wichtig. Dass man, wenn man in einer Region in der Schweiz wohnt, dass man das Gefühl hat, das Radio, das ich jetzt höre, das ist meins, dort fühle ich mich daheim. Sei das mit der Musik aus der Region, sei das eben auch mit News, Nachrichten aus der Region oder Kultur. Und ich glaube, das müssen wir uns hochhalten in der Schweiz, weil die Schweiz ist ein kleines Land zwar, aber ich glaube, Meinungsvielfalt oder eben auch der Einblick in die Kultur oder in die regionalen Geschichten, das ist wichtiger denn je, gerade in einer Welt, die immer globaler wird.
Radio ist es nachher nicht geblieben. Oder wenn wir sagen, Regionalradio ist es nicht geblieben. Du hast dich dann entschieden, eine Matur zu machen. Du hast dich auch entschieden, in diesen Journalismus studienmässig hineinzugehen. Und bist dann irgendwann eben beim SRF gelandet, aber nicht beim Fernsehen, sondern beim Radio. Wie war der Schritt gewesen? Hast du dich beworben? Hat man dich geholt? Hat man dich gehört?
Nein, ich habe mich dann beworben. Das war ein neues Projekt, das Ende der 90er Jahre entstanden ist. Heisst Virus, gibt es heute immer noch. Ist der Jugendsender von SRF. Und das war aber, so ein Labor gewesen. Also das war eine junge Truppe, die den Sender entwickelt hat, zusammen mit dem François Mürner, mit dem FM, den man ja noch kennt, von ehemals DRS3. Und dort habe ich mich nachher beworben auf eine Redaktionsstelle, also wirklich auf Nachrichten, und habe mich ganz klassisch dort vorgestellt. Und dann war man, glaube ich, noch ein bisschen skeptisch gewesen am Anfang, und irgendwann hat man gefunden, ja, mal, der kann das auch schon. Und so bin ich auf Basel gekommen.
Basel als Radio, ist das damals noch wichtig gewesen? Hat das heute noch eine gewisse Position? Ist heute alles in Zürich konzentriert, was Radio ist?
Überhaupt nicht. Wir haben immer noch die drei grossen Standorte, neben Zürich, Basel und Bern natürlich, wo wir Radiostudios haben, wo wir auch Fernsehstudios betreiben, in der SRG, wie in allen anderen Sprachregionen übrigens auch. Und ich glaube, das ist auch wichtig, oder, dass man auch die verschiedenen Bedürfnisse aus den Regionen kann abbilden. Also wir haben in Basel jetzt nicht mehr den alten Bau, den man früher hatte, auf dem Bruder Holz oben, aber ist man in einem Neubau, direkt bei den Gleisen, am Bahnhof. Und dort werden wichtige Sendungen auch produziert und Produkte.
Hast du noch einen Kontakt zum Radio? Oder wenn man jetzt Fernsehen macht, wie du die Arena beispielsweise, hat man eigentlich den Radiokontakt verloren?
Überhaupt nicht. Also, wir haben ja die Radio Hall jetzt neuerdings am Leutschenbach. Also das Radiostudio Zürich, das ist eigentlich verlegt worden auf den Campus Leutschenbach, wo wir viel produzieren heutzutage. Und ich mache ja auch Sondersendungen als Produzent, also nicht als Moderator. Und wenn ich so eine Sondersendung anfange denke, dann denke ich immer auch gerade sofort an das Radio. Ich denke an Online, Social Media und versuche mit diesen Leuten nachher zu schauen, hey, wie kommt ein Produkt, oder wie kommen die Informationen, die wir jetzt darüber reden, auf allen Sendern oder Vektoren, sagen wir dem, als Publikum. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass man nicht mehr so in diesen Kästchen denkt, wie man das früher gemacht hat, sondern dass man vernetzt denkt und versucht, einen guten Inhalt überall an die Leute zu bringen.
Du hast auch die Chance gehabt, ein paar Mal dich zu verabschieden.
Und du hast ist können, das so?
Ja, also zeitlich verabschiedet. Man sagt dem Sabbatical oder man geht einfach jetzt mal.
Dort willst du drauf raus. Ja.
Und du bist 2018 bist du mal nach Namibia gegangen, eine längere Zeit.
Das waren Ferien gewesen. Das war kein Sabbatical gewesen.
Wie lange bist du in Namibia gewesen?
Ja, etwa 3 Wochen, also wie man so Ferien
ist okay,
macht.
Ja, das ist genau. Wie macht man es überhaupt? Das wäre jetzt bei der Arena, wenn du sagst, ich gehe in die Ferien und der Sandro Brot sagt, ich gehe auch in die Ferien.
Ja, da haben wir etwas falsch gemacht.
Der Leute bei uns, wir das nachher in die Arena machen.
Dann könntest du einspringen, Dani. Nein, das muss man natürlich gut planen. Also Sandro und ich, wir sitzen alle halbe Jahre mal zusammen und planen natürlich die Sendungen. Dass er in die Ferien kann und dass ich auch in die Ferien kann, das ist klar. Und jetzt hast du aber das Sabbatical angesprochen, oder? Und das ist effektiv so. Jetzt bin ich zurückgekommen aus dem Sabbatical. Ich war 3 Monate weg gewesen. Ich habe mich entschieden, mal eine Auszeit zu machen. Und das muss man natürlich gut planen. In dieser Zeit haben wir dann geschaut, dass Nathalie Christen, Bundeshausredaktorin, kann einspringen kann. Und eigentlich, das klingt ein bisschen doof, ich weiss, aber die Stellvertretung vom Stellvertreter übernimmt, was sie nachher auch gemacht hat, 4 Sendungen lang.
Also ihr seid eigentlich zu dritt. Also wenn irgendetwas passieren würde, sind 3 Leute, die die Arena machen
können. Wir waren offiziell 2 gewesen, bis ich eben ins Sabbatical bin. Und jetzt ist aber Nathalie Christen auch gekommen, hat die Sendung 4-mal moderiert. Und ja, also effektiv, wenn beispielsweise Sandro jetzt krank wird und ich auch noch gerade, weil die Grippe rumgeht, dann könnte Nathalie das aus dem Stand raus moderieren. Ja.
Das ist schon eigentlich noch ein bisschen beruhigend auf eine Art. Wenn man weiss, wenn es mir wirklich nicht gut geht, dann ist einer da, der das übernehmen kann.
Ja, doppelter Boden ist nie schlecht. Und das haben wir ja gelernt während der Corona-Pandemie. Nur ein Beispiel. Ich habe dort mit der Kollegin, mit der Marion Gilge, zusammen eine Abstimmungssendung produziert. Ich bin auch Produzent von diesen 7-Stunden-Sendungen. Und dann bin ich krank geworden. Oder? Ich habe Corona bekommen. Und Und das war natürlich ein Moment, wo man schon schnell hat überlegt, ja, was machen wir jetzt? Weil die beiden Funktionen, die braucht es zwingend an diesem Tag in der Regie. Und das kann nicht einfach so jemand übernehmen. Und dann haben wir Barbara Flückiger zurückgeholt aus der Pension. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, ja gut, wenn ich jetzt die Sendung übernehme, die Marianne Gilger ist dann auch pensioniert worden, dann muss ich irgendwie etwas anderes machen. Ich brauche ein Team von Leuten, die das können, die aus dem Stand raus dort reinkommen und so eine Sendung können produzieren. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht so zu einem Klumpenrisiko wird.
Ich habe mal einen technischen Blackout erlebt als Fernsehzuschauer. Im 10 vor 10 ist das Licht nicht mehr gegangen. Ich weiß gar nicht, wer moderiert hat. Mhm. Oder? Es war eine Dame, ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war. Sie hat einfach immer gesagt, ja, das Licht geht immer noch nicht. Ich bin jetzt wahrscheinlich ein bisschen dunkel, aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das sein, dass so eine Unternehmung mit so vielen tausend Leuten, Mitarbeitern, kann passieren, dass eine ganze Sendung mehr oder weniger im Dunkeln muss durchmoderiert werden. Ist dir das auch schon passiert?
Also es sind jetzt eigentlich zwei Fragen in einer verpackt. Wie kann das sein? Ich glaube, es kann alles passieren. Also da kannst du noch ein weltweiter Grosskonzern sein. Das zeigt sich ja manchmal schon. Oder? Wir haben gewisse Message-Dienste, die plötzlich abliegen und dann ist die ganze Welt einen Tag lang irgendwie ausserstand zu kommunizieren. Und das ist ja Technik. Also das kann immer passieren. Und jetzt hast du noch die Frage nach mir gestellt. Ich muss mich zurückbesinnen. Als ich angefangen habe in der Tagesschau, das war im 10. hat es geheißen, jetzt musst du in ein Pannentraining. Okay, dann sind wir in das Studio rein und da war eine Regisseurin, die hat mit allen Berufsgruppen etwas abgemacht. Also jede und jeder dort drin musste eine Panne produzieren. Und ich war Moderator, logischerweise. Und dann ist unglaublich viel passiert. Eben, Licht abgegangen, nachher Off-Sprecherkabine ausgestiegen. Das sind die Leute, die live die Beiträge vertonen, oder? In dem schönen Hochdeutsch, das man immer hört. Da hat es plötzlich nicht mehr geredet, oder? Und ja, was machst du denn? Dann habe ich halt weiter moderiert und die ganze Sendung durchgelesen eigentlich. Wir hatten Tonausfälle, wir hatten falsche Informationen auf dem Sender gehabt. Und Dani, ich kann dir sagen, ich habe das nie geglaubt. Es ist alles und noch mehr passiert in diesen 14,5 Jahren, als ich jetzt Fernsehen mache. Lustigerweise merkt man es daheim meistens gar nicht so. Aber ich glaube, das Schlimmste, was mir passiert ist, ist ein Tonpult, das nicht mehr funktioniert hat. Ich bin dort mit dem Bernhard Russi und dem Vreni Schneider im Studio gesessen. Wir haben so eine neue Mittagssendung ausprobiert. Und dann sagt mir der Regie plötzlich auf das Ohr, du, ihr seid nicht mehr auf Sendung. Dann habe ich so gedacht, ja, die machen einen Witz, oder? Und habe weitergeschnürt mit
denen. Das wäre ein schlechter Witz, aber.
Ja, wirklich. Und dann hat sich der Regisseur wieder gemeldet und hat gesagt, Mario, kannst du jetzt wirklich aufhören, wir sind nicht mehr auf Sendung. Okay, dann haben wir aufgehört. Jetzt hat sich herausgestellt, dass das Tonpult nicht mehr ist gegangen. Also wir haben uns einfach nicht mehr gehört. Schöne Bildchen hat man noch gesehen, aber kein Ton dazu gehabt. Geht natürlich auch nicht, oder? Ja, und dann sind wir wieder auf Sendung gekommen und dann ist es nochmal passiert. Und nachher hat man gemerkt, ja, das Tonpult hat effektiv einfach sein Leben gelebt. Das hat man dann müssen auswechseln. Für die Sendung natürlich unschön. Aber ich glaube, es gibt etwas Wichtiges. Und das nehme ich mir eben auch sonst zu Herzen im Leben. Das hat mir die gleiche Regisseurin gesagt, die Barbara Weibel, die ist jetzt pensioniert. Die ist mal zu mir und hat gesagt, Mario, es gibt keine Pannen. Es gibt nur Ereignisse. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, was das im Kopf einen Unterschied macht. Wenn du an eine Panne denkst, dann denkst du, Jesus, Himmels Willen, was passiert jetzt? Und dann stehst du irgendwie wie das Müsli vor der Schlange und weißt nicht mehr, wie weitermachen. Wenn du es aber als Ereignis nimmst, ich meine, uns beiden könnte es ja passieren, theoretisch, dass jetzt irgendwie da eine, die Kamera, die da vor mir steht, dass die umgeht. Ja, dann thematisiert man es halt schnell. Dann hört man es daheim und dann sagt man, ja, uns ist jetzt gerade eine Kamera umgekehrt und macht weiter, als wäre nichts gewesen. Also wenn man die Sachen so auflöst und thematisiert, dann glaube ich, kann man auch als Moderationsperson viel entspannter in so
einer Sendung. Hätte das Pannentraining, das du gemacht hast, das etwas gebrochen?
Oh ja, du. Eben. Ich denke heute noch dran, wirklich. Und eben der Spruch, es gibt keine Pannen, sondern nur ein Ereignis, das ist mir auch im Privaten, ist das mir nachgegangen und das entspannt ungeheuer.
Ich würde schnell ein bisschen auf die Zahlen eingehen von Arena. Die Arena-Sendung ist ein absolutes Mega-Flaggschiff. Ich sage jetzt ein bisschen provokativ gesehen. Und je nachdem, welche Sendung, also welches Thema das gefahren wird, sind ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Leute. Und ich habe jetzt schnell die Zahlen angeschaut. Also dann, wenn es wirklich eine Sendung ist, wo bewegt im Moment, dann hat man vielleicht etwa 50'000 Leute, und zwar, ich sage jetzt, muss man konkretisieren, zwischen 15 und 59. Oder? Also wenn wir jetzt die Leute, die jünger als 15 sind, und die Leute, die älter als 60 sind, nicht mehr dazuzählen, was sicher nicht ganz fair ist, aber...
Es ist sogar falsch.
Die Zahl gibt
es, oder? Es ist sogar falsch, wenn man das macht, weil unser Hauptstammpublikum ist natürlich über 60, oder? Im Durchschnitt. Und man muss bei diesen Zahlen immer vorsichtig sein, wie man sie interpretiert. Also wir haben in jeder Arena im Schnitt mehr als 100'000 Leute, die zuschauen. Und jetzt einfach eine so Altersgruppe rauspicken, das finde ich nicht opportun.
Oder? Aber 15- bis 50-Jährige, das gilt einfach im Business-Sinne, ist das halt eine Zahl, die man anschaut.
Absolut. Und dann müssen wir aber über etwas anderes diskutieren. Dann müssen wir darüber diskutieren, schauen die Jungen noch Fernsehen, hören die Jungen noch Radio?
Da gebe ich dir völlig recht.
Oder sind sie auf anderen Kanälen?
Da gebe ich dir völlig recht. Aber ich habe geschaut, also damals, als Sandra Brotz bei mir war, habe ich gerade eine Sendung geschaut, da waren etwa 26'000 Leute drauf, zwischen den 15- und 59-Jährigen.
Und wie viel hat es in der Gesamtzahl?
Etwa 100, oder?
Eben, genau.
Genau. Ganz genau. Und es gibt einfach interessantere Themen und weniger interessante Themen, oder?
Absolut.
Und du hast jetzt eine Arena mal gemacht, glaube, was um die Frage vom Geschlecht ist gegangen. Gibt es das dritte Geschlecht?
Das dritte Geschlecht, genau.
Genau. Und das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger spannend fürs Gros. Und dann schauen wir wahrscheinlich auch ein bisschen weniger zu.
Wir dürfen uns nicht von Zahlen leiten, wenn wir einen journalistischen Entscheid fällen, oder? Es war die Diskussion, was könnte man in dieser Woche machen. Im Bundeshaus ist nichts gelaufen, es hat keine Kommissionssitzungen gegeben. Und wir haben gesagt, okay, das ist ein neues Thema auf dem Tapet, wo man noch nie darüber diskutiert in einer Arena. Und also auch ein gesellschaftspolitisches Thema, wo wir gefunden haben, das müssen wir eigentlich mal machen. Oder? Und gerade in einer Zeit, wo sonst in der institutionelle Politik, eben aus diesen Kommissionen, aus dem Parlament, nichts kommt, wo man sagt, das ist zwingend, haben wir auch die Möglichkeit, so Themen mal anzuschauen. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir die Schweiz in ihrer ganzen Vielfalt zeigen, oder? Und nicht immer nur über Strompolitik, also Energiepolitik, oder die Altersvorsorge reden, das machen wir viel, das ist auch wichtig, das begleiten wir, weil da gibt es auch wahnsinnig viele Entwicklungen, gerade auch vor Abstimmungen, aber wir müssen eigentlich jedes Thema potenziell ins Auge fassen und dann härter darüber diskutieren, ist das richtige Thema für uns oder ist es das nicht, und zwar unabhängig von den Zahlen.
Würdest du dir wünschen, dass die Arena nicht am Freitag zu Abend spät ist, sondern dass sie vielleicht mal zu einer Primetime kommen?
Gut, wünschen kann man sich noch viel, oder? Das ist natürlich letztlich auch ein strategischer Entscheid, wo man Sendungen platziert, und wir haben in der Zwischenzeit auch Spezialistinnen und Spezialisten im Haus, die sich viel Gedanken über das machen. Also ob alles noch genau dann soll kommen, was heute kommt oder was vor 10 Jahren ist gekommen, da wird es sicher auch Veränderungen geben. Ja, und klar, will man am liebsten auf einen Primetime-Sendeplatz am Abend um 8 Uhr mit einer Sendung. Aber das ist halt aus verschiedenen Gründen nicht immer möglich. Weil man das Publikum nicht erreicht, weil es vielleicht das falsche Format ist für diese Zeit. Oder? Man muss wirklich sehr stark auf das schauen. Und das kann ich als Programmmacher mir zwar wünschen, aber wir haben viele Spezialistinnen, Spezialisten, die mit guten Argumenten plötzlich sagen, ja, nein, das ist dort halt jetzt einfach nicht möglich.
Neben der Arena hast du eine ganz wichtige Position in den Wahl- und Abstimmungssendungen. Und das kann man jetzt nicht vergleichen. Also eine Arena, die hat einen ganz klaren Start und einen Stopp drin. Du weißt ungefähr, wie das Szenario soll ablaufen, welchen Experten das du anfragen willst, wie du ein zum Publikum gehen willst. Also wenn wir sagen, das Ganze hat einen gewissen Rahmen, hat die andere Sendung sicher auch, aber sie dauert viel, 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 viel länger.
Ja, das sind zum Teil Monstersendungen, das ist so.
Also, und wie muss ich mir das vorstellen? Tut ihr das eine Woche voraus, tut ihr mal zusammensitzen und sagt, ja, GFS bringt ein bisschen Zahlen und dann tun wir zwischendurch mal eine Kamera rein oder so. Oder wie lange sind ihr da dran, so einer Sendung?
Also, ich bin sozusagen publizistischer Leiter und Produzent von diesen Sendungen. Also, das heisst, ich tue das nicht nur leiten und gehe mein Personal zusammensuchen, sondern ich tue es selber auch umsetzen. Und dann mache ich mir relativ früh, sagen wir mal 2 Monate vor so einer Sendung, erste Gedanken. Was passiert, also was für Vorlagen haben wir überhaupt? Was bedeutet das für meine Sendung, wenn ich nur zwei Vorlagen habe oder wenn ich zum Beispiel vier Vorlagen habe? Also das hat einen Impact auf die Sendung, wo wir gehen, Talks machen, wie viele Talks das wir können machen. Also Fernsehen machen heisst immer auch ganz weit vorausdenken. In einer Abstimmungssendung ist es in der Zwischenzeit so, da habe ich eine gewisse Erfahrung aufgebaut in den letzten Jahren, da gibt es eine Routine. Also ich weiss, wie die Sendung funktioniert, in- und auswendig. Und das gibt mir jetzt nicht mehr so viel Arbeit, wie zum Beispiel eine Spezialsendung, wo ich auch produziere. 175 Jahre Post ist gerade so ein aktuelles Beispiel, wo ich weiss, okay, wir haben 90 Minuten Sendezeit und jetzt mach mal. Also ich habe wirklich einen grünen Rasen vor mir und ich kann auf dem einfach eine Sendung aufbauen. Und dann muss ich mit Leuten reden, also gerade bei der Post. Oder? Man muss ja mal herausfinden, wie funktioniert die Post. Man muss sich die Sachen anschauen, man muss Meinungen reinholen zu dieser Post. Und so entsteht nachher mit der Zeit eine Sendung. Also ich bin nicht von morgen bis am Abend fünf Tage in der Woche nachher an so einem Projekt. Man muss die Sachen manchmal auch ein bisschen setzen. Aber ich habe so viele verschiedene Jobs, dass es eben in sich immer irgendwie nachher schön aufgeht. Sei es mit der Moderation, sei es eben mit dem Sonderprojekt.
Also du machst jetzt die Arena, du machst schon noch eine weitere Sendung, Hallo SRF.
Nein, das ist eine Einmalsendung.
Das war einig gewesen?
Jawohl, das ist auch so ein Sonderprojekt.
Ist das nicht mehr, was wieder kommt? Das war ja die Idee gewesen, an und für sich, dass das Publikum hinter die Kulissen kann Fragen stellen. Also wie läuft das wirklich und wie zufrieden sind wir und so weiter.
Genau, also
Hallo, es war nur einig gewesen und kommt nicht mehr.
Nein, Hallo SRF hat es schon ein paar Mal gegeben. Es hat einfach immer ein unterschiedliches Gesicht gehabt, würde ich dem sagen. Wir haben mal eine 9-Stunden-Sendung gemacht. Wir haben die ich moderiert habe, haben wir ein Publikum im Studio gehabt, das konnte Fragen stellen. Und da geht es nicht darum, dass man das zum Beispiel einmal pro Jahr macht, immer gleich, sondern dass das vielleicht ab und zu mal aufscheint, dass man wirklich auch auf die Fragen der Leute eingehen kann. Und das finde ich wichtig, oder? Dass der Dialog stattfindet, ohne kritischen Dialog. Und mit so Sendungen ist das natürlich sehr gut möglich.
Und was gefällt dir jetzt am besten? Also eine Arena oder so eine
Ich habe befürchtet, dass du mir diese Frage stellst. Also,
jetzt musst du 1, 2, 3 musst jetzt du sagen.
Nein, das gibt es nicht bei mir. 1, 2, 3. Schau, es ist so. Ich bin jemand, der, und das ist aber generell in meinem Leben so, wo Vielfalt schätzt. Also ich wäre, glaube ich, ganz schlecht, wenn ich... Wie viel sind es jetzt? 222 Tage pro Jahr, wo man so hat, auf 100% immer etwas Ähnliches oder das Gleiche machen müssen. Und ich habe ein riesen Privileg, muss ich sagen, dass ich mich so entwickeln konnte. Ich habe 20% in der Moderation, ich bin Produzent von Sendungen, kann neue Sendungen entwickeln und kann auch noch gewisse Sachen publizistisch leiten. Und für mich ist das ein absoluter Traumjob. Ich würde dir nie im Leben so eine Rangliste geben, weil ich kann es gar nicht. Ich gehe auf eben in all dieser Vielfalt und das treibt mich auch immer wieder zu neuen Leistungen an. Das macht einfach Spass.
Also ich bin ja froh, dass du sagst, es macht Spass, weil es gibt ja in vielen Leben von so mittelalterlichen Herren den Moment, wo sie so...
Du sagst mir jetzt, sie sind ein mittelalterlicher Herr,
ich habe das jetzt einfach allgemein so gesagt. Gibt es die Burnout-Problematik, oder? Wo sie immer arbeiten und plötzlich macht es bumm und dann bin ich am Morgen um 7 Uhr im Bett und will aufstehen und irgendwie geht das nicht. Bist du schon mal in so eine Richtung reingegangen?
Schau, es ist so. Ich war jetzt gerade in Kuba in meinem Sabbatical. Und dort habe ich mich gefragt, wieso dass es dort keine Burnouts gibt. Die Menschen die arbeiten wahnsinnig viel, also da darf man nicht ins Klischee reingehen. Die haben zum Teil zwei Jobs, den Leuten geht es nicht gut dort. Die haben zum Teil nichts zu essen. Und die müssen wirklich schauen, dass sie genug Geld bekommen. Ich habe verschiedene Beispiele gesehen. Die fangen morgen an zu bügeln und nachher am Abend, nach einer kurzen Pause, gehen sie in den Job und arbeiten in die Nacht rein. Ich habe mich immer gefragt, wieso gibt es das in diesem Stress dort nicht? Und dann ist mir aufgefallen, das ist eine steile These, ich weiß es. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber dann ist mir aufgefallen, wenn ich morgen irgendwo reinkomme, dann kommen die auf mich zu, die umarmen mich, die strahlen mich an. Dann geht es um einen Menschen und dann wird gebügelt. Und dann wird hart gebügelt. Dann bin ich zurückgekommen in die Schweiz. Dann plötzlich habe ich gedacht, Eigentlich ist es bei uns genau umgekehrt.
Also es hätte niemand umarmt, oder?
Nein, nicht wirklich. Also gelacht also, haben sie schon. Aber mir ist aufgefallen, zuerst wird gebügelt. Also das ist im Zentrum, arbeiten. Und dann kommt der Mensch. Der hat auch Platz, logisch. Aber vielleicht ist es, das ist eine steile These, wie gesagt, aber vielleicht ist es das, dass wir uns unseren Stress auch halt durch unsere Kultur auch ein bisschen weit geben, die ganz eine andere ist, die halt schon sehr auf Leistung ausgerichtet ist, die auf Perfektion ausgerichtet ist. Und das ist ehrlich gesagt auch schön, oder? Dass mir das alles so perfekt funktioniert in dem Land. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das einfach viele Menschen irgendwo auch überfordert, weil sie als Mensch selber nicht mehr gleich wahrgenommen
werden. Also ich bin nicht der Meinung, Kuba ist so freundlich, weil sie so feine Zigarren herstellen. Oder? Also ich bin natürlich ein passionierter Zigarrenraucher, aber ich habe nicht mehr so Kuba.
Das unterscheidet uns, ich habe nicht eine geraucht.
Ach, aber hast du einen riesen Fehler gemacht?
Oder? Nein, ich habe aufgehört zu rauchen und ich habe mir das Risiko
nicht mehr wollen. Hast du
Zigaretten geraucht?
Das geht euch gar nicht.
Es war schwierig zum Aufhören gefunden, nein, jetzt, das Risiko gebe ich mir nicht.
Aber noch zu den kubanischen Zigarren. Man kann sie nicht mehr rauchen, nicht weil sie nicht gut wären, sondern weil man sich sie nicht mehr leisten kann. Das ist unglaublich. Also 25 Zigarren können locker so ein Kistchen, kann heute 750 Franken kosten. Also das ist völlig crazy. Und Leute, die in Kuba waren und haben gesagt, auch dort, sie ziehen es durch, oder? Dass das eigentlich fast ein Weltmarktpreis ist geworden, dass man nicht schnell kann einfach zwei Wochen Ferien machen und dort ein bisschen Zigarren rauchen. Das sind eigentlich die Ferien schon bezahlt. Oder? Also das, aber es ist schon noch speziell. Aber hast du ein bisschen mitbekommen, warum das die kubanischen Zigarren so gut sind? Hat dich das interessiert? Oder? Sei das die Erde, sei das die Bauern, sei das die Liebe von der Umarmung, die Zigarren so gut macht? Hast du ein bisschen mitbekommen?
Nein, ich glaube, die Umarmung allein macht es nicht aus. Aber ich bin selbstverständlich so die Produktion anschauen. Also mich interessiert ja das. Oder hinter Kulissen schauen von Produkten, wie die gemacht werden oder von Unternehmen. Und ich bin dort so auf einer Farm, ja, so auf einer Tabakfarm. Ich kann schauen, wie sie das produzieren. Und das ist schon hochspannend, oder? Wie die mit diesen Tabakblättern umgehen, wie sie das trocknen. Und dann gibt es eben auch die Finessen im Geschmack, die sie entwickeln. Es geht auf Kuba ganz günstig, oder? Das muss man auch sagen. Und dann haben sie aber wirklich die hochelaborierten, die dann auch viel mehr Zeit brauchen, bis sie fertig sind, die von Hand gemacht werden. Und das ist auch noch wichtig, oder? Die einen, die mit den Maschinen gemacht werden, die sind logischerweise viel günstiger als die anderen.
Macht der Kuba auch Zigarren mit der Maschine? Ist das nicht einfach alles handgedreht?
Ja, nein, das ist nicht alles handgedreht, weil sonst könnte man die zum Teil gar nicht so günstig geben, wie sie eben teilweise auf dem Markt sind.
Kuba ist aber nicht das einzige Land, das du bereist hast in deinem Sabbatical. Du bist in Argentinien, Chile, Panama, eben Kuba. Und ich glaube, der längste Aufenthalt war Costa Rica. Das sind viele Länder, auch für 3 Monate, oder? Das ist doch recht hektisch.
Nein, ist es nicht gewesen. Mein grösstes Ziel war eigentlich, mein Spanisch vorwärts zu treiben. Und der erste Monat, das waren eigentlich Ferien. Das war eine normale Ferienreise auf Argentinien und Chile. Also, wir waren in Patagonien. Eine wunderschöne Region, kann ich allen empfehlen, mal dort runter zu gehen. Und dann hatte ich wie 2 Projekte. Das erste Projekt war ein Monat Kuba, wo ich vor allem Spanisch gelernt habe, wo ich auch Kultur lernen konnte, bei Gaumenreisen. Und dann bin ich auf Costa Rica und dort habe ich einen Monat gearbeitet, in einem Tierauffangzentrum, haben sie verletzte Tiere gebracht. Und das ist nicht so, das schafft man noch mit ein paar Tierchen zusammen, sondern da bist du wirklich am Bügeln. Also da mischst du die Ställe raus. Ich habe einen Mauer gebaut, bin zuerst mal in meinem Leben an einer Zementmaschine gewesen. Mein Körper hat mir jeden Abend wehgetan, so als Bürogummi, oder? Und das war schon ein sehr tolles Erlebnis gewesen.
Hast du das gebucht? Du hast gewusst,
dass du das gebucht hast?
Ja. Das kann man. Also man kann im Prinzip, das ist wie eine Sozialhilfe ein bisschen. Du kannst auch nichts zahlen dafür.
Nein, das ist Volunteering. Im Gegenteil, du zahlst dafür, dass du arbeiten kannst.
Du hast aber Leute, die dich begleiten, damit du, was ich jetzt mit Wildkatzen oder so, richtig umgehst.
Ich habe mir einfach gesagt, schau, ich will mal noch etwas anderes machen in meinem Leben, auch wenn es eine kurze Zeit ist, als Journalismus, als Kommunikation, als Politik. Und habe mich bewusst aus dem rausgeholt, wo ich in der Schweiz drin lebe. Und das war natürlich eine Chance, mal so in einem Knochenjob drin zu stecken, wirklich körperlichen Knochenjob, um mal zu spüren, hey, wie tut das eigentlich? Was macht das mit mir? Beruhigt mich das oder stresst mich das? Und du zahlst dafür, dass du kannst übernachten, auch zu essen, das ist logisch, aber du gibst ihnen eigentlich deine Arbeit. Und für mich ist Jetzt fragst du wahrscheinlich, was hast du davon gehabt? Für mich war es Spanisch gewesen, oder? Ich bin dort in eine Community reingekommen, ich habe in einer Familie gelebt, die haben null Englisch können. Also ich musste mich wirklich durchbeissen dort mit dem Spanischen und habe in diesem Monat wahnsinnig viel gelernt.
Bei mir am Mikrofon der Mario Grossniklaus. Wir kennen ihn alle vom SRF, von der Arena und von vielen anderen Sendungen. Mario, du bist 1976 auf die Welt gekommen und das ist in der Region Interlaken bist du auf die Welt gekommen. Dort hast du auch deine Jugend verbracht. Du hast gesagt, auf dem Beatenberg. Ich glaube, der Beatenberg ist das längste Dorf Europas. Das ist irgendwie 5 oder 6 Kilometer lang.
Ja, es ist über 7. Man sagt das, bewiesen ist es glaube ich nicht.
Aber okay, lassen wir es mal stehen. Und ich habe geschaut, was ist in 1976 eigentlich passiert.
Aber da bin ich jetzt aber gespannt.
Und so besteht, es war eines der heissesten Jahre in diesem Jahrhundert, also im Jahrhundert, im 20. Jahrhundert sind wir ja miteinander geniessen, oder? Dort ist gebietsweise mehr als 2 Wochen am Stück 30 Grad und mehr. In weiten Teilen Europas gab es grosse Dürre, Ernteausfälle, Felder waren vertrocknet. Erst im 2003 ist nochmal das toppet worden, ist nochmal so eine Sommer gekommen. Und seither haben wir keinen so Sommer mehr gehabt, wo das toppet hätte. 1976 hat niemand über das Klima geredet.
Und mal so, meine Mutter. Ich meine, meine Mutter hat kleinen Mario im Bauch gehabt und das ist etwas, wo ich von ihr immer wieder gehört habe,
dass heiss sie gewesen,
als Schwangere wirklich gelitten hat oder in dem Hitzesommer.
Okay, ja. Also deine Mami hat davon geredet und vielleicht noch ein paar andere Schwangere haben wahrscheinlich auch davon geredet, aber du siehst, auf was ich eigentlich raus will, oder? Man hat 1976 das hergenommen und gesagt, es ist einfach heiss, oder? Gehen wir in die Party, tun wir viel trinken und was machen wir jetzt, oder? Es ist aber niemand mit Sinn gekommen, das Bundeshaus zu belagern und zu sagen, jetzt müssen wir sofort und dringend etwas machen. Wenn du das jetzt so hörst, sagst du mir, ja, du bist eigentlich ein Ketzer, oder? Bist du auch einer von denen, der dieser Klimaproblematik nicht so ganz traut? Aber es ist mir auch gleich wichtig, das mal zu bringen, als ich das gelesen habe. Weißt du, ich habe nicht daran gedacht, oder? Dass 1976, dass das so ein heißes Jahr war. Dann habe ich geschaut, was alles kaputt ist gegangen, oder? Also in den Feldern, oder? Wie viele Bauern das wirklich ein Riesenproblem hatten. Also, das war nicht einfach nichts gewesen. Aber man hat darüber geredet, die Journalisten haben darüber geschrieben, das Fernsehen hat darüber berichtet. 1977 war es vergessen gewesen. Und das ist ja heute nicht mehr so. Wo siehst du den Unterschied, die Sensibilisierung, dass sie damals nicht da war? Und heute
also,
ist sie so.
Ich glaube, zuerst einmal muss man ja unterscheiden zwischen Wetterphänomen und Klima. Das ist nicht das Gleiche. Es gibt manchmal Wetterphänomene, die in einem Jahr mal passieren können. Und dann sieht das im nächsten wieder komplett anders aus. Das Klima ist etwas anderes. Das Klima ist etwas Nachhaltiges, wo sich etwas wirklich auf Fond verändert. Und ich glaube, dass etwas ins politische Bewusstsein kommt, oder noch mehr, ins Bewusstsein der Leute, muss man es spüren. Oder? Man muss etwas sehen, man muss etwas spüren. Fukushima war ja das Gleiche gewesen, oder? Dort hat plötzlich nachher die ganze Energiedebatte angefangen. Es hat eine Atomausstiegsdiskussion angefangen und das war ja ein Trigger gewesen, dort mit dieser Katastrophe in Fukushima, wo das plötzlich ein Thema ins Bewusstsein kommt. Anderes Beispiel, jetzt vielleicht ein bisschen aus einem anderen Genre, aber ich kann mich zurückerinnern an Tsunami. Oder? Vor dem grossen Tsunami hat fast praktisch niemand das Wort kennt. Also wenn du die Leute gefragt hast, was ist das? Die meisten hätten das nicht gewusst. Ich habe es nämlich vorweg auch nicht oder nicht viel vorher gewusst. Und das beobachte ich.
Also du sagst eigentlich, 1976 war das Wetter gewesen?
Nein, das sage ich nicht. Das weiß ich nicht.
Und heute ist das Klima?
Nein, das sage ich nicht, weil ich weiß es nicht. Ich sage einfach, man muss unterscheiden zwischen einzelnen Wetterphänomenen und einer Veränderung
im Klima. Aber für uns Laien ist es noch schwierig, den Unterschied zu machen.
Ich bin nicht der Thomas Bucheli, da müsstest du jetzt ihn fragen.
Oder ihn noch fragen, genau.
Oder ein Klimatologe. Ich weiß nicht, was im 76 war. Ich beobachte einfach, dass man wirklich muss aufpassen muss. Man muss die Sachen genau analysieren, differenziert. Eben, ist es ein Wetterphänomen, ist es wirklich ein Klimawandel? Und dass es aber nachher diskutiert wird und ernst genommen wird, und das ist eine weitere Beobachtung, müssen es die Leute spüren. Und ich glaube, in der Zwischenzeit spüren wir es alle, oder? Die Gletscherschmerzen. Ich war jetzt gerade in Patagonien, habe ich vorhin schon gesagt. Und dort ist etwas Verrücktes passiert. Normalerweise, wenn man dort nicht so geht, das war patagonischer Sommer im Februar, ist es ungefähr 14 Grad warm. Und es luftet stark, Dann sind wir dort auf einem Boot gewesen, sind zu einem Gletscher gefahren. Dann kommt die Frau, die uns dort geguidet hat auf diesem Boot und sagt, so etwas haben sie jetzt noch nie erlebt. Wir hatten 25 Grad gehabt und es hat nicht ein Lüftchen gehabt. Das Patagonien. Ich meine, das ist der unterste Punkt von der Erde, jetzt mal abgesehen von der Antarktis. Und das ist mir recht eingefahren. Oder? Dass man jetzt plötzlich dort unten auch merkt, da passiert etwas, auch mit diesen Gletschern, die ja viel grösser sind. Und
also du hast jetzt das Bewusstsein. Glaub, du hast jetzt wirklich etwas live richtig gesehen, was nicht mit Wetter zu tun hat, sondern mit Klima etwas zu tun hat. Das ist ja vielleicht sowieso generell so. Oder? Wir hören vielleicht über Amerika irgendetwas, wir hören über Frankreich irgendetwas. Aber es ist eigentlich immer ein bisschen gefärbt. Also, aber wenn man das selber mal erlebt, oder? Wenn man jetzt auf Amerika geht und die Politik selber erlebt, dann ist sie vielleicht nicht genau gleich, wie sie hier in der Schweiz besprochen wird.
Ja, ich glaube, auch dort muss man wieder unterscheiden, oder? Was politisch diskutiert wird oder was in der Wissenschaft passiert, oder? Was die Wissenschaft uns erklärt. Es ist ja immer eine Wechselwirkung. Oder? Wenn etwas kommt, dann tut man es mal anschauen. Die Wissenschaft weiss zum Teil noch nicht viel. Nachher erfahrt man wieder etwas. Corona ist ja das beste Beispiel dafür. Oder? Wir hatten keine Ahnung, was das ist, wo das ist im 20. Und dann braucht es eben beides. Es braucht die Wissenschaft, die mal genau her schaut, was ist eigentlich. Und dann braucht es aber auch Politik, die das gesellschaftlich diskutiert. Und es ist ja logisch, dass wir in der Schweiz nicht gleich diskutieren wie in Amerika. Wir haben ganz ein ganz anderes politisches System. Wir sind viel, viel kleiner. Also wir haben eine andere Ausgangslage in dieser Welt als das grosse Amerika. Und das hat einen Impact auf alles, was politisch passiert da. Und ich glaube, das ist aber wichtig, dass das dann anfängt und dass der Prozess stattfindet.
Ich würde gerne schnell in dem Jahr 1976 bleiben. Am 1. April. Oh. Was denkst du, was am 1. April passiert ist 1976?
Ja, es hat sicher einen April-Scherz
gegeben. Nein, es war kein Scherz. Der Steve Jobs und der Steve Wozniak haben Apple gegründet.
Jawohl.
Am 1. April 1976. Also unglaublich, oder? Was da passiert ist, in dieser Zeit, wo du auf der Welt bist, ist einer der weltgrössten Konzerne aufgebaut worden, mit allen Höchsten und Tiefsten. Eigentlich, wenn man diesen Konzern so ein bisschen begleitet hat, hat auch der wie ein Leben fast Höchst und Tiefst drin gehabt. Es hat ja Zeiten gegeben, wo Apple fast nicht überlebt hat, oder? Und heute ist unglaublich, was dort abgeht, oder? Es ist noch viel mehr passiert. Der Richard Oetker ist entführt worden, das weißt du sicher noch, oder? Magst du dich vielleicht erinnern? Also nicht, du bist ja erst geboren gewesen,
oder? Ich wollte sagen, wie kann ich mich an das erinnern?
Aber die Story selber, oder? Das ist eine mega Sache gewesen, ja, oder? Ja. Wo der Oetker entführt worden ist und der ist relativ lang in Gefangenschaft nachher gewesen, oder? Der NASA hat das erste Mal einen Satellit abgesetzt auf dem Mars, also ist gelandet auf dem Mars. Wenn man jetzt das wieder denkt, jetzt sind wir viele, viele Jahre und man redet immer noch über den Mars, aber seit 1976 hat man das allererste Mal erfolgreich können auf dem Mars landen. Also das Jahr 1976 war mega spannend, gewesen, was du ab bist gegangen. Hast du dich selber das mal selber interessiert? Oder sagst du, ja, da bin ich einfach geboren, ist schon gut?
Nein, es hat mich sehr interessiert. Ich habe eine Zeitung bestellt aus dem Jahr 1976. Das kann man ja machen im Internet. Das sind Originalzeitungen. Und so eine habe ich mir mal bestellt und habe mich dort ein bisschen durchgelesen. Das ist natürlich schon ein bisschen exotisch, oder? Was einem da so entgegenkommt. Und gleichzeitig faszinierend, was alles gegangen ist in diesen 47 Jahren. Das ist wirklich unglaublich, jetzt auch mit dieser technologischen Entwicklung. Und vielleicht, um es wieder ummünzen auf meinen Job, oder? Ich habe angefangen im Radio. Du musst dir vorstellen, wir hatten dort noch Bänder gehabt. Also wir haben mit Bändern geschnitten. Wir haben Platten aufgelegt beim Kanal 3. 1994. Und natürlich nicht nur, aber das hat es dann noch gegeben. Das wäre heute undenkbar. Heute produzieren wir so viel flexibler und schneller eigentlich auch und einfacher. Und das fasziniert mich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, was dort alles passiert ist.
Offen ist. Kommen wir wieder zurück zu den Wahlsendungen. Die Wahlsendungen, das ist schon etwas, glaube ich, wo die Schweizer schon noch froh sind, dass sie das machen.
Also du meinst jetzt die grossen Wahlsendungen alle vier Jahre?
Ja, genau.
Und nicht Abstimmungssendungen?
Oder vielleicht auch die Abstimmungssendungen. Nehmen wir die auch noch dazu. Also, mir würde ja nie in den Sinn kommen, um 12 Uhr Mittag das Fernsehen anzustellen. Echt nicht, oder? Wirklich nicht. Aber wenn das läuft, dann würde ich gerne live dabei sein. Das ist fast wie bei einem Shootmatch, wo ich einfach nicht eine Viertelstunde später erfahren möchte, dass ein Goal gefallen ist und alle anderen wissen es schon. Auch bei diesen Sendungen würde ich gerne wirklich wissen. Und lächelt sie fast drauf, wenn die ersten Hochrechnungen reinkommen. Und man mir sagt, ah, so kommt es raus. Und ich sage, Koppeletti nochmal, wieso haben sie nicht so gestummen, wie ich das haben wollen? Oder? Hoffentlich ändert das noch, oder? Vielleicht stimmen ja die Hochrechnungen nicht. Also, das hat schon noch ein bisschen ein Krüseln. Gibt das auch bei dir so ein Krüseln?
Ja, unbedingt, dass es Krüseln. Ich finde, das sind die spannendsten Sendungen, die ich da darf produzieren. Und jetzt noch ein anderes Beispiel.
Ah, das ist das Nummer 1 Sendung in dem Fall, die du am liebsten machst, oder?
Nein, ich habe vorhin gesagt, die Gesamtheit von meinen Jobs macht es aus. Und da gehört aber ja auch die Bundesratssendung dazu. Also Bundesratswahlen habe ich jetzt 2 dürfen produzieren. Und das ist natürlich auch ein Highlight. Wenn du am Morgen im Gar sitzt und keine Ahnung hast, was am Mittag ist rausgekommen. Also logisch kannst du die Sendung planen, aber du musst auch so flexibel sein, um auf die Sachen zu reagieren. Und die beiden Wahlen, muss ich sagen, das ist wirklich etwas sehr, sehr Spannendes gewesen, weil es lebt. Und jetzt, nochmal das, was du vorhin gesagt hast, oder die Leute sind dabei. Das ist ein normaler Mittwochmorgen. Immer zweite Sessionswoche von der Wintersession.
Jetzt geht's von der Bundesratswahl.
Von der Bundesratswahl. Ja. Normaler Mittwochmorgen. Und das ist jetzt online noch nicht mitzählt. Wir haben dort einen Marktanteil von über 80% gehabt. Jetzt kann man sagen, ja gut, am Morgen schaut ja nicht mehr Fernsehen, dann ist man noch schnell bei 80%. Und dann schaust du die absoluten Zahlen an, um die 600, bis zu 600'000 Leute, die das schauen im Fernsehen. Also das ist zum Teil eine Tagesschau-Hauptausgabe, die so viel herbringt. Und das am Morgen, um 10, 11, das zeigt ja, die Politik in der Schweiz ist nicht tot, im Gegenteil. Die Leute interessieren sich, die Leute sind dabei. Und ich glaube eben auch, der Live-Event, so wie du es vorhin geschildert hast, das macht wahnsinnig viel aus. Man will das dann noch sehen, wenn es passiert. Und ich glaube, das ist auch eine ganz grosse Stärke, immer noch heutzutage vom Fernsehen, das Live. Das ist auch beim Sport auch so.
Sind die Zahlen, die vorausgemacht werden, also die GFS oder so, wo überlegt, wie viel, was könnte rauskommen ungefähr, wo die 2 Monate vorher gibt man die ersten Zahlen und dann kommen die immer wieder. Prägt das dich schon? Also, wenn du weißt, es kommt wahrscheinlich jetzt dort, das wird 75% und das ist ganz knapp, das ist 49% und so weiter, prägt dich das beim Machen von der Sendung? Tust du die Sendung aufgrund von diesen Zahlen eigentlich schon ein bisschen lenken?
Ja, also wir machen uns so Gedanken, was ist unsere Leitvorlage an diesem Tag, also was ist am umstrittensten, was ist am spannendsten. Aufgrund von solchen Informationen muss ich die Sendung auch bauen. Und die Zahlen helfen mir da dabei. Die GFS ist immer sehr, sehr genau in diesen Umfragen. Die werden immer genauer, oder? Wenn man auf einen Abstimmungstag zukommt. Wir reden jetzt wieder von den Abstimmungen, von den eidgenössischen. Und das ist sehr spannend, wie sich das auch entwickelt. Also ein Beispiel, eine Initiative, wenn die sehr hoch startet, irgendwo in den 70%, oder, dann weiß man nicht so recht, ja, wird die angenommen, wird die nicht angenommen. Wenn aber eine Initiative so ein bisschen in den 50ern startet, vielleicht bei 53%, dann kann man davon ausgehen, dass die nicht angenommen wird. Weil bei Initiativen ist es tatsächlich so, dass die Zustimmungswerte immer sinken oder in der Regel sinken. Und das sind natürlich Indikatoren, wo man auch über die Zeit weiss, okay, so funktioniert es ungefähr und so tut man nachher die Sendung bauen. Aber man muss immer auch gewappnet sein für eine Überraschung. Also wir müssen, wenn es irgendetwas gibt, wo man nicht damit gerechnet hat, können reagieren.
Es ist mir etwas Wunder, ich weiss nicht, ob du mir eine Antwort darfst oder kannst darauf geben. Ich persönlich bin der Meinung, wenn jemand eine Initiative startet, die auch etwas kostet zuletzt, dann sollte er eigentlich im Initiativtext auch bringen, wie das Ding gezahlt wird. Oder? Mir denke, das wird immer mehr eine Problematik, dass man sagt, das ist ja schön, wenn wir das haben, und irgendjemand zahlt es ja, das kommt ja schon gut. Oder? Wir haben das bei der 13. Anfall gesehen, oder? Das ist angenommen worden und darauf schlägt man sich Köpfe, wer zahlt es jetzt eigentlich und wie finanzieren wir das? Sind das die Jungen, die Lohnabzüge bekommen oder was passiert? Also irgendwann hat man eine Lösung dafür und vermutlich wird niemand zufrieden sein mit dieser Lösung und das passiert immer wie mehr. Sei das im Medizinbereich, Abstimmungen, die passieren oder auch an anderen Orten, dass man Forderungen an den Staat stellt, wo der Staat a priori so gar nicht erfüllen kann, es sei denn, es hat Konsequenzen nachher für gewisse, für Junge, für Alte, für Reiche, für Arme, für wer auch immer. Oder? Genau. Darfst du mir, oder deine persönliche Meinung, oder? Wäre das eine gute Idee, dass man sagt, eine Initiative sollte eigentlich immer, wenn sie Forderungen hat, und das kostet etwas, 5 Milliarden oder irgend so etwas, dann müssen die eigentlich auch noch parallel sagen, am Stimmbürger, wie wird es finanziert? Weil ich kann vielleicht sagen, eigentlich wäre es eine gute Sache, aber hinter der Finanzierung kann ich nicht stehen und darum sage ich jetzt Nein.
Das ist nicht an mir zu beurteilen in der Öffentlichkeit, ob es das braucht oder nicht. Aber weißt du, was das Schöne ist, Dani? In der Schweiz. Du könntest jetzt einen politischen Prozess lancieren mit genau dieser Frage. Oder? Du könntest jetzt auch eine Initiative lancieren, wenn du genug Geld zusammen bekommst. Du kannst auf Politikerinnen und Politiker zugehen, die das können im Parlament einbringen können. Und das ist ja das Schöne, oder? Dass man wirklich Sachen anstossen kann. Und wenn genug Leute in diesem Land finden, ja, das ist jetzt ein Problem oder das wollen wir ändern, dann können wir das mit unseren politischen Rechten. Und ich glaube, wir sind uns viel zu wenig bewusst im Alltag, wie wertvoll das ist. Eben, ich war jetzt in lateinamerikanischen Ländern unterwegs gewesen, und dort ist das nicht so. Oder? Viele Leute sind Politik verdrossen, weil sie sagen, ja, die machen ja sowieso, was sie wollen. Oder? Dann kommt der nächste Präsident nach 4 Jahren und dann stürzt er wieder alles um, was der Vorderin gemacht hat. Die interessieren sich gar nicht für Politik. Wir sind manchmal ein bisschen gefordert, ja. Wenn nicht sogar überfordert, wenn so viele Abstimmungsvorlagen kommen. Aber man muss sich immer bewusst sein, hey, es gibt kein zweites Land auf dieser Welt, wo das in dieser Form möglich ist. Und ich glaube, das müssen wir wirklich hochhalten.
Also eine Initiative müssen wir machen an und für sich, wo man sagt, eine Initiative ohne Finanzierungsgrundlage ist einfach nicht gültig. Das wäre eine Variante.
Das kannst du, wenn du jetzt findest, das ist für dich das Problem. Und ich merke ja, deine Frage, das beschäftigt dich, dann kannst du unter Umständen, wenn du genug Leute findest oder genug Unterstützung, den politischen Prozess
starten. Ja, das beschäftigt mich, weil wenn ich hier Radio mache und ich gehe ein Mikrofon kaufen, dann muss ich mir zuerst überlegen, wie zahle ich jetzt das Mikrofon, oder? Und sonst wird es einfach nicht bestellt, oder? Bleibt das Alte einfach da. Genau. Und das scheint in der Politik so ein bisschen vergessen gegangen zu sein, dass man zuerst überlegt, kann ich die Forderungen eigentlich auch finanziell erfüllen oder nicht? Und nicht einfach ins Blaue rauslaufen. Etwas, was mich noch unternimmt, ist die Themenwahl. Ich stelle fest, dass wenn zum Beispiel ein Krieg über viele Monate oder viele Jahre läuft, dass die Leute, die informiert werden wollen, zum Teil ein bisschen, wenn wir sagen, fast ein bisschen krisenmüde werden oder kriegsmüde werden. Also, sie sagen, jetzt kommen sie schon wieder mit dem Thema, es ist jetzt gut. Oder? Heute Morgen bin ich um 6 Uhr aufgestanden, in den Nachrichten ist es gekommen und dann habe ich am Mittag auch schnell reingelassen, es ist schon wieder gekommen. Und zu oben habe ich noch rasch in die Tagesschau reingeschaut und es ist schon wieder gekommen. Und es ist immer das Gleiche, ich mag eigentlich nicht mehr. Also entscheide ich für mich, entscheiden, eigentlich jetzt schaue ich die Tagesschau nicht mehr. Punkt. Ist das so? Oder ist das jetzt wieder zum Beispiel für mich ein bisschen speziell?
Es gibt tatsächlich das Phänomen von den News-Deprivierten, also Leute, die gar keine News mehr konsumieren. Aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel, weil sie das eben stresst oder weil sie das irgendwo überfordert. Und das ist schon etwas, was wir beobachten. Wenn etwas kommt, oder bei der Corona-Krise, oder, sind ja unsere Einschaltquoten explodiert. Also wir sind plötzlich bei einer Tagesschau-Hauptausgabe auf 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gewesen.
Das ist fast eine Dreifachung.
Das ist eine Verdoppelung, würde ich jetzt mal sagen. Aber es zeigt, okay, da ist ein riesen Interesse da, aber die Leute müssen jetzt wissen. Und Corona ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das ist relativ lang hoch geblieben, aber bei vielleicht externen Konflikten, eben irgendwo der Nahostkonflikt oder andere Konflikte, die es ja immer wieder gegeben hat, jetzt auch über die Jahrzehnte, wo ich im Journalismus bin, stellen wir schon fest, dass es nachher die Abflachung gibt. Also die Sendungen werden dann wieder normal geschaut, würde ich sagen. Oder? Und dann gibt es schon die, die mich immer wieder persönlich darauf ansprechen und sagen, hey, bei euch ist immer alles so negativ. Und ich habe mir das mal ein bisschen neuer überlegt und die Sendungen angeschaut. Ich muss sagen, nein, das stimmt eigentlich nicht. Vieles ist einfach neutral. Also wenn wir über Politik berichten, dann ist das weder positiv noch negativ. Dann ist das einfach so. Dann gibt es negative Ereignisse, selbstverständlich. Wir haben aber auch Kultur in den Sendungen, oder? Wo man etwas Positives mal berichtet. Aber ich glaube, man muss das Grundgefühl ernst nehmen, weil das ist tatsächlich da. Und wir versuchen nachher auch zum Beispiel im 10 vor 10 mit einer Idee dem Gefühl ein bisschen entgegenzukommen. Ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, wir brauchen noch mehr so kritisch-konstruktiven Journalismus. Also das soll nicht konstruktiver Journalismus sein, im Sinn, dass man eben unkritisch ist, das soll man auch kritisch anschauen, aber dass man den Leuten auch zeigt, was sich eigentlich positiv entwickelt in der Welt.
Aber jetzt nochmal die Themenwahl. Also, nehmen wir jetzt zum Beispiel Russland, Ukraine. Wo das angefangen hat, hat das die Leute wahnsinnig interessiert, weil was passiert jetzt auch mit mir, oder? Was hat das für einen Impact? Wird jetzt die Energie noch teurer? Was geht jetzt effektiv? Was passiert eigentlich? Und heute, wollen wir sagen, ist es leider fast so ein bisschen zum Alltag geworden. Hat das denn auch für deine Sendungen eine gewisse Background, wie du das auslesest? Sagst du, ich kann jetzt nicht wieder diese Krise herbringen, oder? Weil die Leute wollen es eigentlich gar nicht mehr sehen. Ich tue mich jetzt an einem anderen Thema widmen.
Ich arbeite nicht mehr in der Tagesschau. Das war natürlich dann für mich ein Thema. Ich habe 9 Jahre Tagesschau gemacht mit einem grossen Team zusammen. Und dort haben wir jetzt so internationale Konflikte jeden Tag auch diskutiert. Was macht man, wie macht man es, wie entwickeln sich die Sachen. Und jetzt in einer Arena oder in einem Club, den ich auch moderiert habe, ist natürlich mehr die Frage, eben, wie du es vorhin gesagt hast, wie wirkt sich das auf unser Leben hier in der Schweiz aus? Gibt es politische Kontroversen? Muss man es politisch anschauen und diskutieren? Und ja, klar, also wir machen uns die Gedanken und wir müssen auch versuchen, in Zeiten, wo die Sachen eben nicht so klar sind, wo man die Sachen noch nicht so genau weiss, was passiert jetzt da eigentlich, müssen wir wirklich dranbleiben. Also das hat auch mit Aufklärung zu tun. Das hat damit zu tun, dass man den Leuten muss wie eine Grundlage geben muss, dass sie mal sehen, was passiert. Und dann muss man es einfach diskutieren und dann muss man es kontrovers diskutieren. Also dann kommen die Meinungen führen. Oder? Und das hat man ja auch gesehen in der Corona-Pandemie, wie die Meinungen plötzlich unglaublich weit auseinander waren. Wie das sogar eine Gesellschaft kann spalten im Kleinen. Also Familien haben nicht mehr miteinander geredet. Aber ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, um das ernst zu nehmen und das wirklich offen diskutieren mit allen Meinungen, was dazu geht.
Mario, du lebst heute in Zürich. Du kommst vom Beatenberg. Wenn wir sagen, das ist ein gewisser Schnitt, oder? Wenn man in Beatenberg ist und das gut kennt und Zürich auch ein bisschen gut kennt, dann kann man sagen, dass sie wirklich zwei differente Leben. Bist du froh, wenn du von Zürich ab und zu wieder auf den Beatenberg kannst gehen?
Ja, unbedingt. Ich bin ein Naturmensch, ich bin dort oben aufgewachsen, froh war, dass ich mit 17 weg konnte. Es ist mir ein bisschen langweilig geworden. Und heute ist es genau das Gegenteil. Heute gehe ich unglaublich gerne wieder auf den Beatenberg. Vor allem aufs Niederhorn, was so ein bisschen mein Wohlfühlort ist, wo ich immer wieder gerne zurückgehe, weil mir das Kraft gibt. Und es ist ein stressiger Job, den ich mache. Ich habe gerne Stadt, muss ich wirklich sagen. Also ich schätze alles, was es in der Stadt gibt, sei es die verschiedenen Restaurants, sei es auch Kultur, sei es auch das schnelle Leben, aber eben, ich brauche das andere genauso. Und ich finde das eben auch noch schön, oder? Dass ich beide Welten erlebt habe und vielleicht auch verstehe, gerade auch politisch verstehe, wie die Welten unterschiedlich funktionieren. Eine Stadt ist nicht ein Land und ich war auch in der Westschweiz gewesen. Westschweiz ist nicht gleich Deutschschweiz. Und das versuche ich auch in meine Arbeit reinzunehmen, auch in den Diskussionen, gerade in der Redaktion, dass es halt verschiedene Sichten auch auf Themen und auf das Leben gibt in diesem wunderbaren
Raum. Kannst du dir vorstellen, wenn du mal nicht mehr musst jeden Tag im Fernsehstudio oder in einem Büro vom Fernsehen stehen, dass du sagst, ich gehe Zürich wieder verloren, ich gehe zurück auf den Beatenberg?
Ich mache mir nicht so Gedanken zur Zukunft. Ich versuche viel mehr im Jetzt zu leben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach das macht, was ihm gefällt. Weil dort bringst du ja die Energie rein. Und wenn du Energie rein bringst, dann bringt das allen etwas. Oder? Dann bügelst du gerne, dann bügelst du gut und dann hast du kein Burnout am Schluss des Tages.
Mario Grossniklaus, ganz herzlichen Dank, dass du hier nach Zuchwil bist gekommen. Ich bin immer froh, wenn man von ZW Zürich nach ZW Zuchwil kommt, zu uns ins Studio. Es war spannend gewesen. Was ich hoffe, dass wir ein paar Junge motiviert haben, die dir zugelassen haben, warum soll ich nicht auch Journalist werden?
Unbedingt sollen sich melden und dann machen wir eine Führung zusammen ins Fernsehstudio.
Die können im Prinzip einfach kommen, Leute beim Fernsehstudio und sagen, hey, der Grossniklaus gerade Zeit für mich.
Ja, so einfach ist es nicht. Das aber man könnte ja mal eine E-Mail schreiben vorweg.
Genau. Wie ist deine E-Mail-Adresse?
Das ist ganz einfach, mario.grossniklaus@srf.ch.
Okay, habt ihr das alle gehört? Herzlichen Dank, Mario. Alles, alles Gute.
Aktiv Radio Interview.